mal SEO, der Podcast für Selbstständige, Blogger und kleine Unternehmen, die online sichtbar werden wollen. Mein Name ist Lisa und ich zeige dir, dass Suchmaschinenoptimierung keine Magie, sondern eine logische Konsequenz ist. Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge und ich möchte mit dir heute über ein sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich der aktuelle Google-Leak. Es sind ein paar Dokumente mit Ranking-Faktoren aufgetaucht in den letzten paar Tagen Ende Mai 2024 und das Internet dreht ein bisschen hohle deswegen. Oh je, jetzt wissen wir endlich, was Google da macht und heute möchte ich mit dir so ein paar Faktoren durchgehen und drüber sprechen, warum das für mich eigentlich schon immer klar war. Also die meisten Faktoren, die ich da sehe, sind für mich nichts Neues und absolut logisch. Aber kurz nochmal, was, warum, wieso, weshalb? Vor ein paar Tagen sind Dokumente geleakt worden, weil anscheinend ein Google-Mitarbeiter etwas in ein öffentliches GitHub-Repository gepostet hat, was da nicht hingehörte. So habe ich zumindest von ein paar Seiten gehört. Kann natürlich auch anders gewesen sein. Und dadurch sind eben ein paar Eigenschaften, die im Quellcode von Google zu finden sind, öffentlich gekommen. Eigenschaften, Variablen, vielleicht auch Methoden, also alles Mögliche. Und daraus lassen sich halt Teile des Algorithmuses erschließen, weil viele Namen auch sehr sprechend gewählt wurden, wie man es halt beim Programmieren so macht. Ich will da nicht zu tief eintauchen, aber es wurden über 14.000 Kriterien veröffentlicht und das entspricht eigentlich dem, was ich immer sage, so die Google-Optimierung oder die Optimierung für die Suchmaschine hat so viele Stellschrauben, wir können die gar nicht alle überblicken. Und nur weil man an einer Stellschraube was verändert, so minimal, heißt es noch nicht, dass das eine riesengroße Auswirkung hat, sondern es muss wirklich dieses große Ganze stimmen und man muss an vielen, vielen, vielen Stellschrauben arbeiten, damit man eben zu einem guten Ergebnis kommt. Ja, und Google hat mittlerweile wohl auch bestätigt, dass der Leak echt ist, also dass das echte Daten sind. Sie warnen aber davor, dass man das jetzt nicht überinterpretieren soll. Das heißt, wenn ich dir jetzt zugleich so einen Ranking-Faktor sage, dann heißt es nicht, dass du all deine Kraft da reinstecken musst, sondern im Idealfall hast du eh schon dran gedacht und in Zukunft kannst du das dann mit einbauen oder Stück für Stück halt ändern. Aber das heißt jetzt nicht, wenn ich sage, das hier ist ein Ranking-Faktor, dass du dann das machst und hohe Rankings erwartest. So funktioniert das nicht, sondern es sind wirklich über 14.000 Kriterien, die da veröffentlicht wurden. Und ja, da kann man nicht alles umsetzen. Aber fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, der sehr interessant ist. Und zwar ist das die Content Authority. Also früher gab es so eine Art Domain Authority, wo, ja, man kann sagen, das ist wie so ein Punktesystem. Google hat einer Domain Punkte vergeben und je höher die Punkteanzahl, desto mehr Autorität hatte sie in der Suche. Und eine Seite mit einer hohen Autorität wurde dann besser ausgespielt. Jetzt sagt aber Google schon seit Jahren mehr, hey, wir haben sowas gar nicht mehr. Und inzwischen sieht man sowas nur noch öffentlich bei Tools, wie zum Beispiel Ahrefs. Die haben auch so eine Domain Authority, einfach eine Werteskala, wie autoritär die Website ist. Und diese Skala setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen, zum Beispiel Backlinks, Nutzerverhalten und so weiter und so fort. Und in diesem Dokument stand halt auch, dass es eine Content Authority gibt. Da wird die Autorität der Website basierend auf Backlinks und Nutzerverhalten bewertet. Und ja, Google hat sowas anscheinend tatsächlich, so ein Bewertungssystem, wo sie einfach sagen, deine Website ist so und so viel Punkte wert und je mehr Punkte eine Website hat, desto besser wird die ausgespielt. Wundert mich aber tatsächlich nicht, weil wenn ich so einen Algorithmus schreiben würde, wo ich die besten Ergebnisse präsentieren müsste, dann würde ich natürlich auch in die Vergangenheit gehen und mir das große Ganze anschauen und die dann bewerten. Und je nachdem würde ich dann halt manchen auch eine Priorisierung geben, weil ich weiß, da kommt immer guten Content. Ja, der nächste Punkt, auch überhaupt nicht erschreckend, Click-Through-Data. Nutzerdaten wie Klicks und Interaktion beeinflussen das Ranking. Wer hätte es gedacht? Später kommt dann auch noch, dass die Daten von Google Chrome mit ausgewertet wurden. Finde ich auch nicht erschreckend. Also auch für mich logisch, weil wenn jemand lang auf einer Seite ist und da auch rumklickt, dann ist es doch ein viel besseres Signal, wie wenn jemand etwas sucht und gleich wieder von der Seite verschwindet. Also dass solche Signale mit ausgewertet werden, finde ich absolut nachvollziehbar. Würde ich genauso machen. Jetzt ist natürlich hier immer die Frage, wie weit sind die Nutzerdaten geschützt, aber ich denke, die machen das relativ anonym und mal grob heruntergebrochen, wenn halt jemand deinen Ratgeber komplett durchliest und alle Accordions aufmacht, dann ist das natürlich ein besseres Zeichen, wie wenn jemand kurz auf deine Website geht, gleich wieder zurückgeht und den Suchbegriff nochmal eingibt oder schärfer eingibt und dann woanders eine bessere Lösung findet. Ist ja logisch. Dann den dritten Punkt, den ich mir notiert habe, auch mega spannend, habe ich mir aber auch schon gedacht, aus Erfahrung. Google verwendet ein Sandbox-System für neue Websites. Also wenn eine Website neu auf den Markt kommt und bei Google indexiert wird, dann wird die vorübergehend etwas zurückgestuft und dann wird erstmal die Qualität bewertet. Sprich, man bekommt ja die Chance, sich zu bewähren. Und wenn man die Chance nutzt und zeigt, hey, wir arbeiten an aktuellem Content, wir machen richtig gute Inhalte, wir werden auch von anderen verlinkt und so, dann kann man aus diesem Sandbox-System ausbrechen und eben, ja, wie andere Webseiten auch bewertet werden. So eine Schutzmaßnahme finde ich auch ganz gut, weil sonst würde ja jede Spam-Website, die aus dem Boden schießt, gleich die gleichen Rechte haben wie große Webseiten, die schon länger existieren. Und das ist eher sowas, okay, du kommst jetzt erstmal in Quarantäne, wir gucken mal, was du kannst und wie du dich bewährst. Und wenn du gut bist, dann lassen wir dich zu den Großen raus zum Spielen. Da habe ich gerade auch eine eigene Erfahrung. Wir haben vor 3 Wochen eine neue Website gelauncht. Da werde ich in einer eigenen Folge nochmal was darüber sagen. Und auch da ist es so, also ich merke totale Ranking-Schwankungen. Google steckt mich in irgendwelche Kisten rein von den Suchbegriffen und probiert da einfach was aus. Guckt, wie komme ich an mit der Seite? Wie läuft das? Wie reagieren die Nutzer drauf? Heute bin ich auf Platz 1, morgen bin ich auf Platz 100. Es kann alles Mögliche sein und das habe ich eben schon öfter die Erfahrung gesammelt, dass wenn ich eine neue Website habe, dann kann da alles Mögliche passieren und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da merke ich, jetzt kriege ich stabile Klicks, jetzt habe ich stabilen Traffic und jetzt werde ich aber auch stabil auf den Rankings ausgespielt. Und vorher, das ist halt immer so eine Test- und Versuchsphase. Ja, dann haben wir noch den Referral Traffic. Verweise von anderen Websites tragen zur Bewertung bei und Qualität und Quantität der eingehenden Links sind entscheidend. Hoch, wer hätte das gedacht? Also ich bin überhaupt nicht schockiert, dass wenn jemand auf dich verweist und dich als Quelle angibt oder dich als Profi angibt, dass das dann einen positiven Einfluss hat. Zum Beispiel, wenn du ein Experte für irgendwas bist und jemand anders schreibt, hey, Experte Lisa Augustin hat darüber geschrieben, dass SEO viele Stellschrauben hat, dann ist das natürlich positiv für mich. Anders natürlich das Gegenteil, wenn ich irgendwelche Spam-Backlinks habe, dann kann mir das auch schaden und auch das geht in diesem Dokument hervor. Also nicht verwunderlich. Gut. User Behavior Metrics. Metriken wie Verweildauer und Absprungrate beeinflussen die Rankings. Auch das hatten wir gerade schon, die Klicks und natürlich dann auch, wie lang bleibt man auf der Website, springt jemand gleich wieder ab, wird bei einem gewissen Contentstück immer gleich wieder abgesprungen, weil es vielleicht einfach nicht die Suchintention betrifft. Ja, natürlich fließt das mit ein. Nur so kann Google dann sehen, ah ja, die haben zwar hier alles voll mit Keywords gestopft, aber eigentlich passt das gar nicht zum Thema. Dann nehmen wir das mal aus dem Ranking raus oder schicken es halt nach hinten auf die hinteren Seiten. Gut, One-Page-SEO-Factors. Faktoren wie Keyword-Nutzung, Meta-Tags und Content-Qualität spielen eine Rolle. Auch selbsterklärend. Search History. Vorherige Suchanfragen eines Nutzers können das Ranking beeinflussen. Ja, wir wissen jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich, dass die Google-Suche nutzerbasiert aufgebaut ist. Sprich, wenn ich jetzt hier in Obermarchtal nach einer Bäckerei suche, dann bekommst du in Berlin eine andere Erfahrung oder Ergebnisseite als ich hier, wenn du nach einer Bäckerei suchst. Weil wir sind ja lokal verschieden und dann kommen da andere Suchergebnisse raus. Ist ja logisch. Und so ist es halt auch mit der History. Ein bisschen wie in diesem ganzen Ads-Game. Du hast noch was gesucht und dann kriegst du immer mehr davon oder immer passendere Ergebnisse angezeigt. Und so ist es halt wohl auch bei der Google-Suche. Sprich, wenn ich jetzt die ganze Zeit nach irgendwelchen Stack-Overflow-Antworten suche, wenn ich CSS-Probleme habe, dann bekomme ich vielleicht eher Stack-Overflow-Antworten präsentiert, anstatt irgendwelche anderen Foren oder Hilfeseiten zur Programmierung. Und ich denke halt, dass diese Daten auch wieder aus Google Chrome ein bisschen rausgehen, natürlich anonymisiert werden. Also wenn du jetzt denkst, hey, ich nutze jetzt kein Google Chrome mehr oder nur noch im Inkognito-Modus, ich glaube, die haben trotzdem genug Daten. Und ich glaube auch nicht, dass sie das zu personenbezogen machen, weil wenn das rauskommen würde, dann hätten sie ein richtiges Problem. Gut, das nächste sind Social Signals. Interaktionen in sozialen Medien können direkten Einfluss nehmen. Ja, denke ich mir, weil wenn jemand immer wieder einen Blogbeitrag in den sozialen Medien teilt, dann ist das doch ein positives Signal. Auch das würde ich in mein Ranking mit einbeziehen. Von daher, ich habe zum Beispiel über Pinterest relativ viel Traffic früher gemacht mit meinem Blog und da ging es auch bei Google dann richtig stark ab. Ich habe schon gemerkt, dass das was bringt, dass mir das einen Push gibt. Natürlich, weil ich dann auch über Pinterest über die Google-Suche gefunden worden bin, aber es hat sich immer gut angefühlt. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das verkehrt ist, wenn ich Social-Signale habe. Dann Technical SEO. Aspekte wie Ladezeit, Mobilfreundlichkeit und sichere Verbindung HTTPS zählen auch dazu. Ja, das kommuniziert Google ganz offen und von dem her auch kein Schock, dass das da drinne steht. Local SEO. Für lokale Suchanfragen werden zusätzliche Faktoren wie das Google-Unternehmensprofil oder früher My Business und lokale Backlinks berücksichtigt. Genauso mache ich Local SEO. Also natürlich gucke ich, dass der Content auch zur Lokalität passt. Sprich, ich arbeite mit lokalen Landingpages, aber auch das Unternehmensprofil, auch die Bewertungen dazu, die Backlinks von lokalen Einrichtungen oder zum Beispiel von der lokalen Stadtseite spielen da eine Rolle. Also hätte ich nicht anders gemacht. Dann Nutzung von maschinellem Lernen. Google verwendet maschinelles Lernen zur Verbesserung der Suchergebnisse. Ja, da steckt ein Algorithmus dahinter, der lernt und adaptiert und passt dann an. Nächster Punkt, Content Freshness. Aktualität und Relevanz von Inhalten beeinflussen die Rankings. Ja, auch das sagt Google schon länger öffentlich, dass man Inhalte aktuell und relevant halten soll. Und drum gehe ich zum Beispiel einmal im Jahr drüber über all meine Blogbeiträge, guck nochmal, kann ich hier noch was verbessern? Gibt's hier schon neue Infos? Muss ich hier eine Zahl austauschen, weil sich was geändert hat? Und das honoriert Google natürlich auch. Weiter geht's mit einem sehr spannenden Punkt, den ich auch schon lange predige: Entity Recognition. Also, kurzer Schwank in die Informatik. Es gibt sogenannte Entitäten. Eine Entität kann eine Beziehung zu einer anderen Entität haben. Und eine Entität kann zum Beispiel sein, eine Person, ein Ort oder sonstiges. Und diese Entitäten können Beziehungen untereinander haben. Und Google erkennt diese Beziehungen. Sprich, wenn irgendwie ersichtlich wird, dass ich auf der DHBW Hochschule für Informatik war und dass ich als Informatikerin irgendwo gearbeitet habe, weil das im Internet steht, dann erkennt das Google und kann dieses Netz, dieses Verbindungsnetz von Entitäten zusammenfügen und versteht, ah, okay, sie hat ein Studium in der Informatik, sie hat da drinnen gearbeitet, sie kennt sich wohl mit Informatik aus und lässt es auf meine Website mit einfließen. Also nur so als grobes Beispiel. Ich weiß nicht, ob die das 1:1 genau so umsetzen. Aber das predige ich schon seit Langem, dass ihr einfach schauen müsst, dass ihr gut vernetzt sind und dass ihr öffentlich, transparent auch darstellt, wie alles zusammenhängt. Das kann natürlich zum Beispiel die Ausbildung sein, aber auch Hobbys spielen damit rein. Und alles, was man so im Internet preisgibt, kann Google zusammenzählen, 1 + 1 = 2, und sagen, ah ja, okay, sie ist zwar SEO-Expertin, aber sie hat auch einen Fahrradblog. Also wenn die jetzt SEO für Fahrradläden machen würde, dann wäre das verdammt gut. Ja, 1 + 1 = 2. User Intent. Die Suchabsicht der Nutzer wird analysiert und berücksichtigt. Ach nee, wer hätte das gedacht? Also früher war es ja wirklich so, man hat ein Keyword eingegeben und dann hat man irgendwas bekommen, wo das Keyword ganz oft drin steht und nicht unbedingt den User Intent trifft. Das heißt, du könntest auch richtig schlechte Suchergebnisse kriegen. Und mittlerweile überlegen sie sich halt, okay, wenn jetzt jemand nach Sitzschmerzen beim Radfahren sucht, dann sucht er vielleicht nach einem guten Sattel oder nach einer guten Radhose und dann wird auch das mit angeboten. Content Quality Scores. Inhalte werden anhand verschiedener Qualitätskriterien bewertet. Die sind jetzt nicht alle veröffentlicht worden, aber ja, ist sehr logisch, dass in dem Algorithmus noch ein Qualitätsscore hinterlegt ist. Dann haben wir noch die Dwell Time. Die Zeit, die ein Nutzer auf einer Website verbringt, wird gemessen. Da ein kleiner Trick, den ich gerne anwende. Ich habe ja jetzt hier diese Podcast-Folge und wenn es irgendwann dann einen Blogbeitrag dazu geben wird, binde ich einfach die Podcast-Folge über den Feed oder über das iFrame auf meine Website ein und dann können die Leute direkt auf meiner Website alternativ diese Podcast-Folge anhören, wenn sie es nicht lesen wollen, weil sie gerade was anderes tun, lieber staubsaugen wollen oder so. Und dann bleiben die lang auf meiner Website und ja, das sorgt für gute Zahlen. Nächster Punkt. Pogo-Sticking. Wenn Nutzer schnell zu den Suchergebnissen zurückkehren, dann kann das negativ gewertet werden. Habe ich vorher schon mal erwähnt. Also wenn jemand einfach auf eine Website geht, gleich wieder zurückgeht, weil er nichts gefunden hat und dann wieder neu sucht, dann kann das einen negativen Effekt haben. Dann strukturierte Daten, Nutzung von Schema Markup verbessern Interpretation von Inhalten. Ja, da mache ich wohl mal noch eine eigene Podcast-Folge. Habe ich noch gar nicht so viel Content darüber. Aber strukturierte Daten sind Daten, die im Quelltext deiner Website stehen und die einfach besser von einem anderen Algorithmus interpretiert werden können. Es können zum Beispiel FAQ-Markups sein oder auch für Job-Postings gibt es sowas. Und dann kann ein Algorithmus das besser interpretieren und auswerten und mehr mit den Daten anfangen. Du hast es vielleicht auch schon mal gesehen, bei so Rezepten gibt es in der Google-Suche ja oft, wie lange dauert es, welche Zutaten und so weiter und so fort. Und das passiert über strukturierte Daten, wenn man die Rezepte in strukturierte Daten verpackt, dann kann das auch strukturiert in der Google-Suche angezeigt werden. Mobile First Indexing, mobile Versionen von Websites werden bevorzugt indexiert. Da habe ich noch einen spannenden Use Case. Das habe ich nämlich jetzt schon öfter gemerkt. Also wenn ich was Neues veröffentliche, einen neuen Inhalt, dann gucke ich natürlich immer gleich, wie schnell dauert es, bis ich im Ranking bin. Ich bin da ja ein bisschen ein Freak. Ich gucke jeden Morgen in meine Google Search Console rein. Und wenn ich dann sehe, dass ich ranke, dann google ich auch gerne mal nach mir selber. Und dabei ist mir halt schon öfter aufgefallen, dass ich immer als allererstes mobil ranke. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Blogbeitrag geschrieben habe, dann google ich mal danach, sowohl mobil als auch Desktop. Und ich bin mobil immer 1 bis 2 Tage früher in den Suchergebnissen drin als auf Desktop. Und das ist echt interessant. Und noch interessanter ist, dass ich manchmal im Inkognito-Modus mobil noch schneller drin bin als in meinem gewohnten Umfeld, wo halt meine ganzen Faktoren zu meiner Person mit reinspielen. Ja, das an dieser Stelle noch. Als kurzer Hinweis oder als Insight zu meinen persönlichen Erfahrungen. Dann PageSpeed, schnellere ladende Seiten werden besser bewertet. Ja, HTTPS nochmal, extra. Internal Linking, Struktur und Anzahl interner Links beeinflussen die Sichtbarkeit. Ja, sage ich auch immer, es ist ganz wichtig, dass deine Seite intern gut verlinkt und gut vernetzt ist. Das heißt, alle Seiten sollten irgendwo über die Navigation, sei es Footer oder Header, erreichbar sein. Beim Blogbeiträgen, die müssen gut untereinander verlinkt sein. Viele interne Links einbauen, das ist einfach ein Must-Have. Dann Content Dev. Umfassende, tiefgehende Inhalte werden höher bewertet. Ja und nein, weil später kommt auch, dass man auf den Punkt bringen sollte, worüber man schreibt. Also das heißt, du musst jetzt nicht jeden Ratgeber 2000 Wörter lang machen. Es geht, glaube ich, eher darum, wie umfassend und tief es ist. Und wenn du aber schon ein sehr spitzes Nischenthema hast, nehmen wir mal das Thema Backzeitbrot an. Ja, dann kannst du halt nicht so viel schreiben. Dann geht es darum, vielleicht, dass du noch über die verschiedenen Backofenarten und Brotbackprogramme in deinem Backofen redest oder über welche Art von Brot. Aber du kannst da keine 2000 Wörter mehr drüber schreiben. Also es kommt immer drauf an. Aber so tief wie möglich natürlich gehen zu diesem Thema. Ja, dann haben wir nochmal das Domain Age. Ältere Domains können Vertrauenswürdigkeit signalisieren, können aber auch abstürzen, habe ich schon die Erfahrung gemacht. Aber ja, klar, natürlich, das ist wie mit allem. Wenn was frisch auf den Markt kommt, dann muss es sich eben erstmal beweisen. Keyword Cannibalization. Wenn mehrere Seiten für dasselbe Keyword ranken, kann das schaden. Genau. Wir haben also auf einer Website verschiedene Seiten, die für ein Keyword ranken und natürlich spielen die sich gegenseitig aus. Das ist so ein bisschen Duplicate Content fast schon teilweise oder halt die Kannibalisierung, wenn es nicht Duplicate Content ist, aber dann halt man versucht mit mehreren Seiten für ein Keyword zu ranken. Manchmal passiert das auch ganz unerwartet und unerhofft. Dann muss man halt einfach schauen, dass jede Seite seine eigene Ausrichtung kriegt und die sich nicht in die Quere kommen. Nächster Punkt, User Engagement. Höhere Interaktionsraten auf der Website sind positiv. Ja, auch klar. Topic Authority, Expertise in spezifischen Themenbereichen wird bewertet. Das ist auch mit der Grund, warum ich keine Blog-Übersichtsseite auf meiner Website habe, sondern so Topic-Seiten. Hey, kann man ja nennen, wie man möchte. Und ich habe das jetzt auch nicht nach Struktur aufgebaut, sondern intuitiv einfach gleich so gemacht. Ich habe eine SEO-Seite, da wird ein bisschen was über SEO erzählt und dann werden da die neuesten SEO-Ratgeber vorgestellt. Dann habe ich eine WordPress-Seite, da wird ein bisschen was über WordPress erzählt und dann werden die neuesten WordPress-Ratgeber vorgestellt. Das Gleiche habe ich mit SEO für Selbstständige und SEO für Blogger. Und bei SEO für Selbstständige und SEO für Blogger bin ich halt eine Autorität. Da ranke ich sehr gut, auch für andere Keywords. Das geht sogar so weit, ich habe jetzt eine Seite mit SEO-Beratung veröffentlicht. Ja, da ranke ich halt gleich mal bei SEO-Beratung für Selbstständige, obwohl ich in diesem Beratungsangebot nur einmal erwähnt habe, dass es auch für Selbstständige geeignet ist. Aber Google denkt halt, ich bin eine Autorität für Selbstständige. Dann geht es weiter mit Video-Content. Einbettung und Nutzung von Videos können das Ranking verbessern, aber es ist halt immer alles Können. Also wenn du das gut machst, dann kann es gute Auswirkungen haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass du deine Seite voll mit Videos ballern musst, sondern wenn es Sinn macht, dann kann es positiv sein. Ich sage immer, alles, was dem Nutzer weiterhilft, seine Suchintention trifft und das beste Ergebnis für Nutzer ist, ist das Beste. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Rezept hast und dann noch dieses Rezept als Video, dann finde ich das als Nutzer super gut, weil ich dann genau sehen kann, an welcher Stelle du das Mehl hinzugibst und wie du rührst, zum Beispiel. Also es kann hilfreich sein. Ja, Image Optimization, optimierte Bilder und Alttexte sind wichtig. Auch darüber habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht über Bilder-SEO. Content Readability, Lesbarkeit und Struktur der Inhalte werden berücksichtigt. Ja, da gibt es auch so Lesbarkeit, Indexes und Flash Scores und whatever. Einfach mal nochmal drüber lesen über deinen Text und schauen, wie kompliziert der ist, wie oft du das Wort auch verwendest oder andere Füllwörter und wie einfach der zu lesen ist. Und je einfacher und prägnanter und je weniger Elefantensätze, desto besser. Ad Experience, eine schlechte Werbeerfahrung kann negativ bewertet werden. Das finde ich jetzt spannend, weil ich bin ja überhaupt nicht in diesem Ads-Game mit drinne. Und wenn die jetzt aber sagen, man spielt Ads aus und die Leute, die gehen alle gleich wieder zurück, weil das halt fürs völlig falsche Keyword ausgespielt wird oder man den dünnen Inhalt hat, dann kann sie das negativ beeinflussen. Und das fand ich echt spannend. Also mit Ads kann man wohl auch was kaputt machen, wenn man es nicht richtig macht. Aber ist ja überall so. Anchor-Text. Relevanz und Nutzung von Anchor-Texten in Links. Ja, das hat auch ein bisschen was mit Barrierefreiheit zu tun. Man kann den Anchor-Text hinterlegen, hinter Links. Und wenn die halt gut und sprechend gewählt sind, dann ist das immer für den Nutzer das Beste und Google kann es natürlich auch besser interpretieren. URL-Struktur. Saubere und verständliche URL-Strukturen sind vorteilhaft. Also nicht Beitrag 1, 2, 3 nennen, sondern wirklich eine saubere URL-Struktur erstellen, die vielleicht auch nicht zu tief geht. Geographic Relevance. Relevanz für den Standort des Nutzers. Auch das überhaupt nicht erschreckend. Weil wenn du gerade lokal irgendwo suchst, dann spielt es auch mit rein. Trustworthiness, Vertrauenswürdigkeit und Reputation der Webseite. Also wie vertrauenswürdig ist die Webseite, wie viele positive Signale von außen. Also du merkst, es spielt alles wieder mit rein. Welche Autorität hat eine Webseite? Das sind so viele Faktoren, die ziemlich ähnlich sind und die dann aber kleinteilig bewertet werden. Dann haben wir noch die Quotation Quality, Qualität der Zitierungen und Quellenangaben in den Inhalten. Ja, das machen viel zu wenig Leute. Ich nutze es sehr extensiv. Ich gehe sogar manchmal her bei Ratgebern und frage andere Experten um Rat, nehme dann denen ihr Zitat und verlinke die wieder zurück auf ihre Webseite. Sprich, Zitat gegen Backlink. Ich kriege ein cooles Zitat von einem Experten. Der kriegt einen Backlink, Win-Win-Situation von beiden und ich kann meinen Content dadurch wunderbar auflockern und nochmal anreichern mit Dingen, über die sonst niemand geschrieben hat. Zum Beispiel bei meinem Fahrradkette richtig schmieren Ratgeber auf meinem Blog habe ich auch auf Instagram mehrere Leute gefragt, hey, hast du mir noch irgendwie einen Geheimtipp oder wie machst du das mit deinem Fahrradkette? Dann habe ich da irgendwie 5 Antworten reingeballert. 3 davon waren Blogger, die haben einen Link auf ihren Blog bekommen, 2 auf ihre Insta-Seite. Die haben sich alle einen Abschied abgefreut und ich habe da einfach ein bisschen Varianz in meinem Blogbeitrag drinne und kann nicht nur meine Meinung, sondern die Meinung von anderen auch bieten. Also super cool, sowas zu machen. Und die Qualität von den Zitierungen und von den Quellenangaben ist natürlich wichtig. Wenn du jetzt natürlich immer deine Quellenangaben aus den ersten drei Suchergebnissen bei Google raussuchst, dann ist das vielleicht nicht immer qualitativ das Hochwertigste. Drum informier dich, recherchier gut und mach dann ordentliche Quellenangaben. Content Formatting, Nutzung von Überschriftenlisten und anderen Formatierungen. Spiel auch mit rein. Ich sag's immer wieder. Blogbeiträge gut aufbereiten, gut strukturiert Listen nutzen, ein bisschen Abwechslung, Überschriftenstruktur richtig machen. Auch dazu habe ich noch eine Podcast-Folge dazu veröffentlicht vor ein paar Wochen. Ja, es muss einfach gut umgesetzt werden. Multilingual Content, Unterstützung und Optimierung für verschiedene Sprachen. Wenn man schon mehrsprachig unterwegs ist, dann sollte das auch gescheit umgesetzt sein, um es auf Schwäbisch zu sagen. User Feedback. Nutzerbewertungen und Feedback können das Ranking beeinflussen. Ja. Also wenn du zum Beispiel in deinem Google-Unternehmensprofil oder auf deiner Shop-Seite gutes Feedback für dein Content bekommst, dann wirst du besser gerankt. Aber auch wie hier wieder nur eine kleine Stellschraube. Aber das ist ja logisch, wenn du irgendwie so einen Bullshit-Artikel anbietest, wo lauter 1-Sterne-Ranking hat, natürlich will die Suchmaschine den nicht ausspielen. Da nehmen sie lieber einen anderen Artikel, der durchschnittlich 4,x Sterne hat. Und ja, der Nutzer ist dann eher zufrieden. Also es geht wirklich um die Zufriedenheit des Nutzers. Und all diese Signale, die wir gerade durchgesprochen haben, zielt darauf ab, dass der Nutzer zufrieden ist. Gut, ich habe noch 5 weitere auf Lager, die kamen wir noch schnell durch. Sitespeed, Geschwindigkeit der gesamten Website und nicht nur der einzelnen Website spielt eine Rolle. Ja, weil der Nutzer könnte sich ja auch noch auf andere Unterseiten verirren. Core Web Vitals, das ist ja klar und offensichtlich, dass das auch mit reinhängt. Da geht es auch um die Nutzererfahrungsmesswerte wie Ladezeiten, Interaktivität und Layoutverschiebungen. Also sprich, wenn sich die Website aufbaut und ob man sofort den Button anklicken kann oder ob man erst warten muss, bis das Bild geladen hat, weil der Button sich nochmal verschiebt. Dann negativ SEO spielt auch mit rein. Hat man Schutzmaßnahmen gegen schädliche SEO-Praktiken oder wurden vielleicht sogar schädliche SEO-Praktiken angewendet in der Vergangenheit? Und ja, ich glaube, das war es sogar schon von meiner Liste. Ich habe mir eine große Liste aufgestellt, bin dieses komplette Dokument durchgegangen und habe versucht, das so klein wie möglich runterzubrechen und so verständnisvoll wie möglich zu formulieren. Und das waren eigentlich die wichtigsten Sachen. Ja, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Versteif dich nicht auf diese einzelnen Sachen. Ich würde sagen, zu 90% dieser genannten Faktoren schon irgendeinen Content erstellt, sei es auf meinem Podcast, sei es auf meinem Blog oder in meinem Newsletter oder whatever. Und es ist das große Ganze. Und wenn du wirklich darauf abzielst, dass der Nutzer zufrieden ist, dass der Nutzer das beste Ergebnis erhält, dann ist es ja absolut logisch, dass zum besten Ergebnis auch dazu gehört, dass die Website schnell ist und dass sie vertrauenswürdig ist. Und daher war ich nicht geschockt, als ich diese Leaks gesehen habe. Ich fand es interessant. Ein paar Sachen waren dabei, wo ich geschmunzelt habe und gesagt habe, ja, sie machen es wirklich so. Sie haben es vielleicht immer geleugnet, aber ja, sie machen es wirklich so. Und für mich ändert das überhaupt nichts in meiner weiteren SEO-Strategie, an dem, wie ich arbeite. Ich mache genauso weiter. Meine Audits werden genauso bleiben, wie sie sind, weil das passt halt wirklich gut zu diesen ganzen Faktoren. Es gibt keine Universallösung für SEO und es gibt auch keine Checkliste, die du einfach abarbeiten kannst, sondern man muss wirklich jedes Projekt individuell betrachten und diese vielen, vielen Faktoren und das große Ganze sehen und dann kontinuierlich dran arbeiten. Ja, jetzt hattest du einen Überblick über diese Google Leaks. Nächstes Mal geht's wieder mit einem informalen Thema weiter oder vielleicht sogar einem Gast. Ich habe da noch ein paar auf Lager, die ich noch ausspielen sollte. Und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.